ARD.
Also es ist schon das Schöne, wenn man an einem Buch dran ist und überhaupt, wenn man es zu Ende bringt, also das Buch fertig zu machen, das ist was Schönes. Der Teil 2, der dann oft zeitlich verschoben erst ein halbes Jahr später oder was beginnt, wird mir immer mühsamer. Der Umgang mit meinen Berufskollegen, also ich bin ja auch ein Journalist gewesen, lange Zeit, die Medien, dann die Vermarktung, dann Lesungen und so weiter, das ist schon sehr anstrengend.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
In einem Zug, so heißt der neue Roman von Bestsellerautor Daniel Glattauer. Gut gegen Nordwind war ein absoluter Hit von ihm. Sein letzter Roman hieß Die spürst du nicht. Und nun also in einem Zug. Und in einem Zug war auch Stefan mit ihm unterwegs. Hallo Stefan, wo seid ihr denn hingefahren?
Ja, hallo Nadine. Wir sind von Wien nach Tulln an der Donau gefahren und wieder zurück. Das entspricht auch so ungefähr der Fahrt, die im Buch eine Rolle spielt.
Es geht also um eine Zugfahrt. Geht es denn noch um was anderes?
Vordergründig geht es um eine Zugfahrt von Wien nach München. Ein Schriftsteller ist unterwegs zu seinem Verlag, aber es ist natürlich auch eine Reise zu sich selbst. Also die klassische Heldenreise, ein Kammerspiel, Schriftsteller in den 50ern. Trifft attraktive Therapeutin im Zug. Sie reden über die Liebe. Es knistert da ziemlich. Und zunächst ist er eher widerwillig, öffnet sich dann aber sehr. Das Gespräch wird intimer, intimer, intimer. Und sie steht für die Leidenschaft, die kurzen, aber heftigen Beziehungen, eher für die Langzeitbeziehungen. Und dann gibt es auch noch Überraschungspassagiere, Überraschungsmomente. Und nach diversen Weinflaschen kommen sie dann in München endlich an. Und dann, das verrate ich jetzt nicht, dann kommt nämlich die überraschende Wendung. Ein Plot wie aus dem Bilderbuch, grandios gezeichnete Figuren, Dialoge auf den Punkt und extrem fein beobachtet. Ich finde, ein Meisterwerk, und ich habe an manchen Stellen wirklich laut gelacht. Unterhaltung mit Tiefgang, mit Schmunzeln im Abgang. Was will man mehr? 5 Sterne für dieses Buch.
Wow, so begeistert habe ich dich ja wirklich lange nicht mehr gehört, Stefan.
Ja, ich bin begeistert. Das ist ehrlich gemeint. Wirklich, tolles Buch.
Also das ist das perfekte Buch für eine langweilige Zugfahrt. Ne?
Ja, könnte man sagen.
Kann man so sagen. Okay, also dann bin ich jetzt gespannt auf das Gespräch, das ihr im Zug geführt habt. Gute Reise jetzt mit Stefan und Daniel Glattauer.
Hallo. Muss ja da in der Nähe sein.
Servus, Stefan.
Hallo, servus, Daniel. Servus.
Dürfen wir du sagen?
Natürlich, okay. Sofort.
Super, schön. Freut mich sehr.
Ja, super.
Ich habe mit großer Freude gestern im Zug den Vorgänger gelesen, also gehört eigentlich als Hörbuch.
Die spürst du nicht?
Ja.
Ja.
Mir standen die Tränen hier.
Oh, danke, ja. Mir ist es auch nahe gegangen, das Buch. Ja. War ein bisschen untypisch für mich, aber von der Schreibe auch wieder nicht. Ja. Also nee. Vom Thema her.
Nee, von der Schreibe her, ja. Wie aus dem Lehrbuch. Ein bisschen. Okay, was machen wir?
Was du willst.
Also,
wir könnten uns in einen Zug setzen und nach Tulln fahren und dann wieder zurück.
Ja, können wir gerne machen.
Oder?
Du hast ein Klimaticket, ich nicht.
Ich habe ein Klimaticket, ja.
Ich nicht, aber okay. Ich kaufe mir ein Ticket. So, Tickets. Wo fahren wir hin? Wir fahren Tulln. Okay, ein Vollpreis. So.
Wenn wir nach Tulln wollen, das wäre um 13.12 Uhr, 10 Minuten,
ja, passt.
Am Bahnsteig 1.
Ja, passt super, ja. Dann machen wir das.
Machen wir das.
Muss noch entwerten. Voilà, ist das passiert? Entwerten ist super wichtig, ist mir nämlich einmal passiert. Ich habe mir hier eine Karte besorgt und dachte, na, es passiert automatisch. Saß im Bus und dann 100 Euro.
Ja, ja, die Schande des Erwischtwerdens kenne ich auch gut genug, ist mir öfters passiert. Einmal war ich wohl unter wirklich falschen Namen und Adresse. So mitten jemanden ins Gesicht gesagt, Grafschlachinger Gasse 4, weiß ich heute noch. Habe ich mir ausgedacht für den Fall, dass ich erwischt wäre.
Wer wohnt da eigentlich?
Keine Ahnung.
Okay, dann haben wir jetzt eine neue Wahrheit. Daniel Glattauer fährt schwarz.
Ist schon verjährt.
Naja, jetzt muss ja dein Dach abbezahlen.
Ne? Ach so, nein, das ist nicht. Nein, unsere Häuser, obwohl wir haben viele Probleme mit den Dächern gehabt. Das ist gar nicht so weit hergeholt. weil wir auch ein Haus im Waldviertel haben, da im Norden raus, Nordosten, Nordwesten raus. Da hat es ja dieses tagelange, diese schweren Regenfälle und Unwetter gegeben und das war auch dann eine Dachoperation.
Ja. Ja. Naja, ich kenne das, eine meiner Töchter studiert in St. Pölten. Die hat, als es geregnet hat, 4 Stunden gebraucht hin und 4 Stunden zurück mit dem Zug.
Okay, ja, das ist heftig.
Das war so zum Semesterstart. Das war schon ein bisschen heftig.
Also lebst du in Wien oder?
Bei Wien.
Ich kenne nur Leute, die unbedingt nach Berlin wollen und nicht mehr zurückkommen. Umgekehrt kenne ich es selten. Aber ich selber habe eigentlich keine besonders gute Beziehung zu Berlin jemals aufgebaut. Weil das waren meistens Lesungen, die nicht so waren, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil in Berlin einfach ein großes Kulturangebot ist und ich war dann oft enttäuscht. Ich meine, doch Berlin, das muss ja das Vierfache von, weiß ich nicht, Osnabrück sein. Ja? So war es dann aber nicht. Und meistens ist es auch Schlechtwetter dort. Die Stadt muss man sich auch erobern.
Ja, also ich habe natürlich eine andere Beziehung zu Berlin. Ich bin damals zum Studium nach Berlin gekommen. Mhm. Und klar, erstmal, wenn man da so reinkommt, so an die klare Kante Sprache, muss man sich auch erstmal gewöhnen. Mhm. Das ist schon Ice Bucket Challenge sozusagen. Ja. Mhm. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ich mag es mittlerweile ganz gerne, weil man weiß, woran man ist. Das ist sehr ungeschminkt,
sehr direkt.
Sehr geradlinig und das mag ich eigentlich ganz gerne. Mhm. Das ist ein Unterschied zu Wien.
Ja, eindeutig. Alles hinten herum, sehr falsch, sehr, sehr verlogen, aber immer sehr theatralisch. Und, ja,
und ich finde auch, man kommt relativ leicht so in Kontakt zu den Leuten. Also es ist im Sozialpädagogendeutsch würde man wahrscheinlich sagen, niedrigschwelliges Angebot.
Also, ja, das ist schon, das hat schon was. Ja.
Ich kann sagen, das ist Heimat. Also warum? Das ist so eine Stadt, wo man im goethischen Sinne sagen kann, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Mhm. Und in Berlin gibt es keine schrägen Leute, die nicht irgendwie akzeptiert werden. Mhm. So, ja, also jeder kann sehr bunt sein, kann FKK im Park machen, das ist völlig wurscht. Ja. Ja. Und keiner zerreißt sich so wirklich
das Maul. Es gibt eine große Toleranz oder Akzeptanz von anders sich präsentierenden Menschen. Ja, das finde ich schon gut. Bei uns ist man schnell eingeteilt in, das ist so einer.
Also als ich herkam, fand ich sehr interessant, die alteingesessenen Wiener, die kennen die Codes. Also die wissen, Familie Veseli, das ist die Dynastie, die Politikerdynastie XY und das ist die Juristendynastie sowieso, das ist die Ärztedynastie sowieso. Also da gibt es schon so höfische Codes, oder?
Ja, natürlich. Ja. Und ich bin jetzt also in einen Bezirk gezogen, der an sich nicht mir entspricht. Ich komme aus dem 10. Bezirk und jetzt bin ich im 19. gelandet nach vielen Jahren, mit Zwischenstation 16. Bezirk. Und jetzt bin ich im 19. und da sehe ich schon, und meine Frau auch, also so richtig sind das nicht unsere Menschen dort. Ja. Mhm. Aber es ist auch nicht mehr notwendig. Ja. Wir haben eh unsere Kreise und unsere Freunde. Es ist einfach von der Lage her ein schöner Bezirk. Wir haben einen Hund, dann ist man schnell am Nussberg oben und man ist auch schnell raus aus Wien, in Niederösterreich, im Waldviertel eben. Und also es gibt gute Argumente, dort zu sein. Aber es gibt wirklich, also wenn man in den verschiedenen Bezirken in Wien ist, sieht man sehr unterschiedliche Menschen, die auch gerne unter sich dann sind. Ja.
Okay, ich übersetze jetzt mal für Berliner die Landkarte. Also 10. Bezirk, Favoriten, wo du herkommst. Mhm. Das wäre das Pendant zu Wedding, sagen wir mal, alter Arbeiterbezirk. Und Rot und 19. Bezirk Döbling, die etwas feinere Gegend, das wäre vielleicht in Berlin das Pendant, so Dahlem, Zehlendorf, vielleicht sowas.
Mhm. Ja, richtig. Und jetzt, wenn man aber die Menschen, also bei uns tiefschwarz sozusagen, ja, von der Gesinnung konservativ, jetzt sieht man aber sehr zweifelnde Gesichter. Sie wissen nicht mehr recht, was mit ihrer Partei los ist. Also es ist ja in Österreich auch nicht viel anders als in Deutschland. Ja, aber es ist dann doch nicht der Mensch, der dann sozusagen die Rechtsextremen wählt, sondern die schwarzen Elitären sind sozusagen irgendwie übergeblieben momentan, versuchen noch ihre Pfründe zu retten, ins Trockene zu bringen. Ja, und es geht halt schon um die Abgrenzung an den rechten Rand, aber das ist ein Thema, das es in Deutschland ja jetzt auch ganz massiv gibt.
ich hab neulich so einen Cartoon gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, auf Tagespresse oder so oder im Postillon. Da sitzt eine junge Wissenschaftlerin in einer Bibliothek vor vielen Büchern. Und der Spruch dazu war, diese Historikerin jubelt, weil sie das erste Mal live dabei sein kann, wie damals alles anfing.
Also das ist interessant, ja.
Fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht.
So, jetzt werden wir uns, keine Ahnung, wo ein gutes Platz ist, oben oder unten.
Wo wir uns gegenüber sitzen können,
genau,
fände ich gut. Gleich den da.
Klar. Da. Okay. Ich brauche nicht anderes tun, einfach mit dir unterhalten. Habe ich das
so
richtig verstanden?
Also, wer fragt, der führt. Das ist halt die alte Spielregel.
Weil ich ja ein mündlich, ein noch immer mit großen Ängsten behafteter Mensch bin. Das ist nicht mein Ding. Man muss viel zu schnell was Kluges möglichst sagen. Und das ist beim Schreiben natürlich viel einfacher, weil da kann man so lange an einem Satz rumfallen, bis man wirklich die Worte hat, die man eigentlich meint. Beim Sprechen hat man keine Chance. Gesagt ist gesagt und das kann man dann schwer kaschieren.
Man kann schneiden.
Das ist ja schon, aber es kommt dann darauf an, wer schneidet. Ich darf ja nicht schneiden als Interviewer, das machen ja die anderen. Und dann, ich glaube, dass man aus jedem, überhaupt aus einem langen Gespräch, kann man, glaube ich, ganz verschiedene Interviews machen. Man kann jemanden sympathisch wirken lassen, aber sicher auch unsympathisch. Ich glaube, das hat man schon erahnt.
Stimmt, hier käme das Thema Vertrauen ins Spiel.
Ja, eben, ja.
Also vertraust du mir?
Ja, absolut. Ja. Also ich tue mir dann schon leicht, wenn ich jemanden auch persönlich sehe und kennenlerne, als wenn das Ganze über, also Telefon geht bei mir gar nicht. Ich verweigere prinzipiell alle Telefoninterviews. Ja. Und Videos mache ich auch nicht. Also das hat sich ja während der Corona-Zeit bei uns so etabliert, dass man diese Videogeschichten macht. Geht gar nicht, weil da muss ich mich darauf konzentrieren, wie ich da reinschaue in den Kasten und gleichzeitig um die richtigen Worte bemüht sein. Das geht sich nicht aus für mich.
Alles klar. Bevor ich die Batterie wechsle, erkläre ich mal kurz, wo wir jetzt sind. Also wir sind jetzt eingestiegen in den Zug, den Regionalzug. Der fährt weiter bis Krems. Wir fahren bis Tulln. Das ist ja auch in etwa die Strecke, die im Roman beschrieben wird. Da geht es ja Richtung München. Da fährt man ja auch über, na gut, St. Pölten. Das ist ungefähr die Richtung. Dann geht es weiter. Amstetten war eine Station.
Dann geht es weiter mit Linz und über Salzburg dann mit den Zwischenstationen Vöcklabrück. Bruck und, ja, und so weiter. Das ist die Westbahnstrecke und wir sind jetzt hier ein bisschen nördlicher gelegen. Also es geht bei uns eher nordwestlich raus. Aber wie gesagt, Zug ist Zug und ist je nachdem, was man vorhat oder wo man hin will, dementsprechend fühlt man sich auch. Ja.
Also ich fühle mich gerade ganz hervorragend. Die Scheibe ist zwar ein bisschen dreckig, aber hier zu meiner Rechten, wäre zu deiner Linken, ist sozusagen oben der Kahlenberg, wo damals die entscheidende Schlacht um Wien stattfand. Wenn ich nach links schaue, du nach rechts, dann sehen wir hier die Donau. Das Bad Kritzendorf ist hier auch nicht weit. So eine Art, ja, das Wannsee der Wiener, wenn man so will, ne? So eine Art Ausflugsort, da haben viele ihre Kabanen, ihre kleinen Badehütten und ja, jetzt fahren wir also Zug. Finde ich ja interessant, warum dieses Setting? Ist es, weil das so ein Kammerspiel ist und weil es Intimität ermöglicht?
Ja, es war ein Zufallstreffer, es war die erste Idee, wo ich meine Personen, mit denen ich ein bisschen was vorhatte, hintun werde. Und ich habe mich recht bald für den Zug entschieden und habe das immer genialer gefunden, dass diese Geschichte sich wirklich auf einer Bahnstrecke mit einem ganz einen fixen Start und einem fixen Ziel in München abspielt. Ich setze mir gerne ein sehr enges Korsett, einen Rahmen, der für mich überschaubar ist. Dann muss ich mich nicht mehr um Gliederung kümmern. Ich habe schon in der Schulzeit bei Schularbeiten die Gliederung immer erst nachher gemacht. Nicht um mir zu helfen, sondern nur, weil man es machen musste. Und ich schreibe gern Geschichten, wo ich schon von vornherein weiß, diese Kapitel könnten hier da drinnen sein. Und in dem Fall hatte ich Haltestationen. Und das war ideal für mich.
Ist mir auch aufgefallen, die Struktur ist relativ einfach. Also es gibt so eine klare Linie und es ist ein Plot, den man sozusagen in drei Sätzen erzählen kann. Auch die Figuren, Anzahl ist ja sehr überschaubar, passen an einer Hand, wenn man so will. Da kann man sie abzählen. Du sagst, du schreibst eigentlich sonst eher drauf los. Ich habe neulich mal so einen Fachbegriff dafür gehört. Es gibt die, die organisieren vorher ganz doll viel plotten. Und die anderen?
Die anderen lassen sich von gewissen Dingen treiben beim Schreiben. Bei mir ist es so, wenn ich ungefähr eine Buchseite geschrieben habe und ich lese sie mir 100-mal durch wahrscheinlich und sie gefällt mir, dann bin ich motiviert weiterzumachen. Da muss ich noch gar nicht so viel wissen. Das Wissen kommt dann erst. Und überhaupt, also es geht bei mir dann doch immer darum, dass ich Personen kennenlerne. In dem Fall ist es was für mich klar, da sitzt einer drin, der erzählt von sich. Das war auch neu für mich, weil ich auch viel von mir erzählt habe. Da kann ich da später noch gern was dazu sagen. Und dann kommt eben eine Person dazu. Und dann war für mich klar, okay, die kommen jetzt in Kontakt. Das kann ich sozusagen beobachten, was die machen. Natürlich war ich in der männlichen Person sehr drinnen, aber da lernt sich wer kennen. Und es war dann für mich nur noch die Frage, warum will wer mit dem anderen auch wirklich in Kontakt treten? Er will es ja nämlich gar nicht. Sie will es schon, aber man weiß nicht so recht, warum. Und dieses Warum, diese Frage, dieses Warum, das stellt sich bei mir bis zum Schluss. Und das wusste ich dann schon natürlich, wie das ausgehen wird. Aber ich habe mich zunehmend auf diese Auflösung gefreut. Das war eigentlich, für mich hat sich ja vieles, was vielleicht unlogisch oder ja auch anstrengend vielleicht sogar ist, klärt sich durch das Finale auf. Dann müsste man eigentlich das Buch noch einmal lesen. Das wird kaum wer machen. Aber ich habe so meine Freude dran gehabt, etwas zu wissen, was die anderen noch nicht wissen.
Du beschreibst ja einen Schriftsteller, der einer jungen Therapeutin und wie sich später dann ergibt, auch Podcasterin begegnet. Das ist ja eigentlich wie beim Flirt, ne? Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück und dadurch entsteht ja auch so eine Spannung und diese Magie der Anziehung. Es hätte ja auch die Auflösung sein können, sie landen hinterher im Bett.
Ja eben, das hätte es sein können, aber das hätte ich mir nie verziehen. Und ich war schon in einem Dilemma, weil einerseits weiß ich, wie schön es ist, auch für Lesende, wenn sich Menschen finden. Ja. Aber wenn ich mich jetzt schon so mit dieser männlichen Figur identifiziere, ich bin deutlich älter als sie, dann bin ich mit einem Fuß schon in dem fürchterlichen Klischee von älteren Mann, der es schafft, ihn während einer Zugfahrt eine junge Frau sozusagen in sein Herz zu schließen. Und das war von vornherein klar, dass das nicht so sein wird. Aber natürlich, ich habe mit dieser Hoffnung oder mit dieser Möglichkeit auch der Lesenden schon gespielt, dass es ja was wird aus denen beiden. Weil irgendwie wachsen sie ja schon zusammen, so skeptisch er auch am Anfang ist. So bohrend ihre Fragen sind, aber sie zeigt dann doch wieder große Sympathie ihm gegenüber, die er sich nicht ganz erklären kann. Und er wiederum fühlt sich doch ein bisschen wieder jünger und ein bisschen irgendwie interessiert in diese Frau. Und er kann nicht so recht loslassen. Er wollte zwar nichts von sich erzählen, tut das aber dann doch. Ja, so verläuft meine Beziehung in dem Buch.
Das wird ja vielleicht auch begünstigt durch dieses Zugabteilen, durch dieses Kammerspiel-Setting. Das geht mir übrigens auch so, wenn wir Orte und Worte aufzeichnen. Ich kenne ja die Autoren, Autorinnen in der Regel vorher gar nicht. Wir treffen uns zum ersten Mal und plumps platschen wir in eine Situation hinein, die extrem intim wird auf einmal. Und wir gehen meistens auseinander. Und es ist eine Begegnung am Ende gewesen. Es ist kein Interview in dem Sinne.
Mhm. Ja, der Unterschied ist nur, dass wir haben ein gemeinsames Ziel sozusagen hier, wenn wir sitzen, weil wir wollen ja da ein Gespräch führen. Das haben wir uns ja vorher ausgemacht. Ja. Während, das ist der Unterschied zu meinem Eduard Brünhofer, zu meiner Figur, der will eigentlich seine Ruhe haben, aber so ganz will er sie auch nicht haben, weil wenn er die Ruhe hat, dann muss er an einen unangenehmen Termin in München denken. Also er will sich irgendwie doch ablenken lassen, findet die Frau optisch recht interessant und auch sonst irgendwie ansprechend. Er will aber nicht in die Rolle desjenigen geraten, der jetzt weil er ja ein Liebesromanautor ist, der jetzt sozusagen seine ganze Geschichte erzählen soll. Vor dem hat er Angst. Also es ist ein Mittelding aus einer gewissen Schüchternheit, Zurückgenommenheit, auch ein Lass mich bitte in Ruhe und dann aber doch der Reiz dieser neuen Begegnung.
Sie geht ja durchaus auch in eine Therapeutenrolle. Die verlässt sie ja in dem Sinne nicht. Und was sie wissen will, ist, was ist die Liebe? Sie repräsentiert ja in gewisser Weise Leidenschaft und auch so eine Art, sexuelles Versprechen, wenn man so will. Damit spielt das Buch ja. Und deine Schriftstellerfigur, die repräsentiert ja das andere. Also die Frage, wie gelingt eigentlich dauerhaft Liebe? Und es entspinnt sich ja ein Dialog über die Liebe als Unterschied vielleicht auch zur Leidenschaft. Wie würdest du das definieren?
Ja, also ich habe bewusst diese beiden Welten aufeinanderprallen lassen und er verkörpert eben nicht das, was man vielleicht glauben mag, dass er diese junge Frau so anziehend findet, dass er sozusagen hier das Kommando übernimmt, sondern er findet sie zwar ein bisschen anziehend, also das soll ja auch immer durchklingen, aber er weiß ganz genau, wo er hingehört. Er weiß es für sich selber. Ja. Diese Passagen waren mir dann schon wichtig. Sie waren, ich sehe diesen Roman eher als also wirklich als ein Stück Unterhaltungsliteratur. Also für mich soll es in erster Linie unterhaltsam sein. Aber es gibt diese Passagen, die dann auch für mich selber irgendwie ernsthafter und emotioneller geworden sind, wenn es darum geht.
So, bitte, euer Genossen.
Ja, danke schön. So, ich habe es noch als Papier.
In Ordnung, danke.
Bei diesen Passagen, wo er dann wirklich in, auf seine Art und Weise, schwärmen ist der falsche Ausdruck, aber er merkt so richtig, was so schön an seinem Leben ist, an seiner Beziehung ist, nämlich, also das ist das, was man so unter Treue oder unter dranbleiben, unter gemeinsam bleiben und zu zweit durchs Leben zu gehen. Das sind jetzt so diese Stichworte, die mir dazu einfallen, wie schön das ist, weil er sagt ja dann relativ bald mitten in dieser annähernd flirterischen Umgebung da, oder kommt ihm der Gedanke, dass ihm eigentlich seine Frau fehlt. Ja? Weil normalerweise um die Zeit gibt es immer einen Kaffee, entweder er macht sie oder sie macht es, und das, jetzt ist es nicht. Jetzt sitzt er da im Zug, muss zu einem unangenehmen Termin, und er ist so froh, wenn das alles vorbei ist.
Also Rituale gehören zur langen Liebe dazu. Du beschreibst es aber auch, wenn er sie betrachtet beim Arrangieren der Fensterauslagen, dieser liebevolle Blick auf diese Alltagstätigkeit, oder auch wenn ihre Tochter den Alpakas ihre kleinen Geheimnisse zuflüstert, diese kleinen Gesten. Also ist es gar nicht das, was wir uns immer wünschen, was wir aber nicht kriegen oder mal gekriegt haben irgendwann und was dann vielleicht so verblasst im Laufe der Zeit?
Also da bin ich wirklich sehr authentisch und ehrlich in diesen Passagen, weil sie aus meinem Leben gegriffen sind. Wir haben zwar keine Alpakas, wir haben nur einen Hund als Tier, aber dass ich meine Frau auch gern beobachte, wenn sie Auslagen dekoriert, das ist aus meinem Leben heraus. Ich habe mir an sich vorgenommen, so wie er auch, wie meine Figur, dass ich nichts von meinem Privatleben erzähle, aber man kann ja einiges auch durchaus jetzt sagen. Also ich habe da schon immer meine Frau vor Augen gehabt, wenn ich diese Szene geschildert habe, und ich finde es wirklich schön, wenn man das geschafft hat oder wenn man das Glück hatte oder wie auch immer, dass man sehr, sehr lange schon zusammen ist und sich noch immer gut versteht. Und ja, für mich ist das eine sehr hochwertige Art von Beziehung und durchaus auch eine Liebe, die es mit einer Leidenschaftsliebe aufnehmen kann.
Oh, hört, hört.
Mit Leidenschaftsliebe meine ich diese Schmetterlinge im Bauch, wenn man frisch verliebt ist. Das kennen wir ja alle, hoffentlich. Und diese Phasen gibt es natürlich in einer länger andauernden Beziehung auch immer wieder. Also es muss schon so etwas wie den anderen einfach auch körperlich wirklich mögen, schätzen, zusammen sein wollen. Von Sexuellen will ich jetzt gar nicht reden. Das muss natürlich vorhanden sein. Aber ich finde es noch spannender, noch wichtiger, dass man diesen Sprung schafft. Ich kenne auch Freunde, die verlieben sich dauernd, noch immer, in hohem Alter. Aber das ist immer wie zurück zum Start und dann noch einmal anstarten. Mögen schöne Erlebnisse sein, aber was bleibt denn davon? Ne? Ich bin also so wahrscheinlich ein wertkonservativer Mensch, und ich habe gern eben diese Rituale, diese Dinge, die sich durchs Leben ziehen. Und ich habe selbst, wenn ich Leidenschaft im Moment spüren will, dann brauche ich nur an gewisse schöne Sachen denken, die wir alle hatten. Ne? Ich meine, natürlich ist dann letztendlich, will man ja auch die Dinge, die einem jetzt so ein Verlangen sind, auch immer wieder leben können. Ja? Aber ich glaube auch, dass sich von Beziehungen eben der Charakter verändert sich, und für mich ist der Liebesbegriff einer, der sich also über die Leidenschaft hinweg entwickelt.
Da kann ich was mit anfangen. Also bei uns sind es auch bald 25 Jahre. Und natürlich gibt es da Höhen und Tiefen. Aber es gibt ein paar Dinge, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Zum Beispiel Interessanterweise Pannen. Also wir wollten mit dem Auto, das war das alte Auto, was uns mein Vater überlassen hatte, da wollten wir nach Kroatien fahren auf Hochzeitsreise, spontan. Ich hatte nichts organisiert, sie auch nicht. Und wir haben dann mit diesem Auto, kurz bevor wir losfahren wollten, Freunde besucht in Königs Wusterhausen außerhalb von Berlin. Und auf einmal fing es an zu rauchen. Der Kühler war im Eimer, alles war im Eimer. Ich fuhr dann an der Autobahn an so eine Tankstelle, habe Wasser nachgekippt, habe Öl nachgekippt, das Auto war mausetot. Und dann habe ich eine junge Frau angesprochen, die da gerade tankte, kannst du uns mal helfen? Sagt sie, klar. Dann hat sie uns abgeschleppt und sie ist dann mit 100 Sachen um die Kurven gefahren. Und ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Unsere erste Tochter, die war, weiß ich nicht, 4 Monate alt oder so, 5 Monate. Und die saß hinten drin, meine Frau saß neben mir, frisch getraut. Und sie fuhr da mit uns am Haken in die Kurven und sagte dann hinterher, ja, ich habe das zum ersten Mal gemacht. Langer Rede, kurzer Sinn, das Auto war mausetot, wir mussten uns was anderes überlegen. Und am Ende sind wir dann in die Algarve geflogen und es gab dann noch so ein paar Verwerfungen, die wirklich lustig waren. Also diese ganze chaotische Szenerie, davon haben wir unfassbar viele Situationen in diesen fast 25 Jahren immer wieder erlebt und es schweißt uns zusammen bis heute.
Ja, na, bei mir sind es schon, dieses Jahr wären es 40 Jahre, also wir sind schon 40 Jahre zusammen und wir haben witzigerweise, wir haben gleich doppeltes Jubiläum, weil wir haben genau am 20. Jahrestag unseres Kennenlernens geheiratet, das war Silvester. Also nach 20 Jahren haben wir geheiratet und jetzt haben wir es verdoppelt, jetzt sind wir schon 20 Jahre verheiratet und 40 Jahre zusammen. Und es stimmt, es sind oft diese chaotischen Situationen und die improvisatorischen Dinge, die einem so hängen bleiben. Ich erinnere mich auch an einen spontanen Toskana-Urlaub zu Ostern. Wir haben damals geglaubt, das ist okay, da werden wir uns super Zimmer finden. Es war natürlich alles ausgebucht und wir sind von einer Stadt zur anderen geirrt und letztlich haben wir dann im Auto geschlafen. Toll war das natürlich, super dann in der Früh zum der erste Bäcker, der offen hatte und so weiter. Es sind viele, viele solcher Erlebnisse und auch gerade diese Hürden, die man gemeistert hat. Natürlich, wir haben auch, meine Frau hat damals, wie wir uns kennengelernt haben, wir waren beide 25 Jahre alt, einen damals 5-jährigen Sohn mit in unsere Beziehung gebracht und den haben wir gemeinsam dann aufgezogen, der Burli. Der Burli ist heute 45, er ist noch immer der Burli, weil das bleibt einem natürlich. Und wir haben das irgendwie ganz gut hinkriegt. Ja. Also wir haben auch das Gefühl gehabt, alle sehen, dass wir eigentlich nicht die leiblichen Eltern von dem Kind sind. Das war auch ein interessantes Phänomen, weiß ich noch heute, wir waren frisch verliebt und da war das 5-jährige Kind neben uns. Und normalerweise sind Eltern von einem 5-jährigen schon ziemlich, würde sagen, abgebrüht und nicht mehr so liebevoll im Umgang miteinander. Und da hat man so richtig gesehen, aha, was eigentlich ein Kind auch für eine Entwicklung in der Beziehung ausmacht.
Definitiv. Also wir haben 3 Töchter, die kamen auch im relativ schnellen Abstand, so nach 1,5 Jahren. Also innerhalb von 4 Jahren hatten wir 3 Kinder und man wird dann automatisch erstmal zur Wir AG, ne?
Richtig. Ich wollte nie, dass mir der Sohn einmal sagt, du bist nicht mein Vater. Das heißt, also die schlimmen Dinge musste eigentlich immer meine Frau durchziehen. Also wir haben immer dieses Spiel gespielt, wer hilft zu wem. Das kommt übrigens auch in einem Buch vor, so eine ähnliche Passage. Und das hat sich als gut entwickelt. Also das heißt, wenn sie gar zu angriffig auf den Sohn war, dann habe ich ihm meistens geholfen und wir haben uns immer so gegenseitig unterstützt in diesem Dreierteam. Also man muss da auch einfach eine Basis finden, wie man das in einer Familie leben kann.
Klar, es kristallisieren sich ja dann auch so Rollen raus. Ne?
Wollen wir noch weiterfahren? Oder?
Ich habe nur bis hierhin ein Ticket.
Also dann steigen wir aus und fahren auf der anderen Seite wieder zurück.
So, jetzt sind wir also in Tulln.
Jetzt können wir schauen, wann wieder was wohin geht, wieder Richtung Wien. Ist das okay?
Ja, passt. Machen wir so.
Sollten wir dann noch nicht fertig sein, dann können wir in Heiligenstadt noch
einen Kaffee trinken.
Genau.
13.36 Uhr fährt der nächste.
Okay, fährt der, ja, fährt der Franz Josef.
Willkommen in der S-Bahn nach Wien-Franz Josef Bahnhof. Nächster Halt, next stop, Langenlehbahn.
Gut, wir waren bei der Liebe, bei langen Beziehungen angekommen. Ist ja auch für uns so eine Art Reise. Ich fand ja interessant, was du über den Schriftsteller schreibst. Du sagst, man ist Schriftsteller auch in Ruhelage und hast das mit dem Licht anknipsen verglichen und ja auch so ein bisschen eine Fährte gelegt in Richtung Schreibblockade.
Es gibt diese Schreibblockaden, die wirklich von sozusagen von der Schrift herkommen. Das heißt, die Geschichte will einem nicht mehr oder man kommt über eine Hürde nicht drüber. Und dann gibt es die Schreibblockaden, die man sich selber sozusagen auferlegt fast schon. Wenn man sagt, ich will nicht, ich kann nicht, ich habe keine Lust, mir fällt nichts ein. Aber das mir fällt nichts ein, sagt man, bevor man nachgedacht hat, ob einem etwas einfällt. Man will einfach nicht. Ich kenne diese zweite Art von Schreibblockade auch sehr gut. Ich habe wirklich Jahre gehabt, wo ich mir gedacht habe, warum soll ich noch Bücher schreiben? Ich habe den Sinn nicht gesehen, den prinzipiellen Sinn nicht. Es war leider kein Beruf mehr, weil zu einem Beruf gehört dazu, dass man davon leben will. Ich konnte aber von den bisherigen schon seit meinen E-Mail-Romanen, Gut gegen Norden und Alle sieben Wellen, war ich nicht mehr darauf angewiesen, mit einem Buch irgendetwas zu verdienen. Das heißt, dieser Anreiz fällt einmal weg. Das heißt, es ging nur noch darum, was reizt mich selber? Das ist aber auch eine ganz gute Basis natürlich, wenn man schreibt, dann wirklich nur, wenn man schreiben will. Und ich bewundere die Menschen, also wie auch den, zum Beispiel den Köhlmeier oder solche Leute, die wirklich in Abständen von einem halben Jahr, einem Jahr immer wieder neue Bücher schreiben, die aber durchaus auch, wie soll man sagen, also die wirken auch so, als wäre das ein großes Bedürfnis gewesen. Ne? Ich habe dieses Bedürfnis nicht so oft. Wenn ich es habe, Gott sei Dank, ist es ausgeprägt und wenn ich in einem Buch drinnen bin, dann liebe ich es. Ja? Aber ich glaube, bei mir ist der Schalter oft auch schon abgedreht, um bei diesem Bild zu bleiben.
Also gibt es eine gewisse Ähnlichkeit mit deiner Romanfigur, der will ja nur noch über Saufen schreiben, da gibt es ja auch diesen zweideutigen Titel, deshalb wahrscheinlich in einem Zug. Man kann in einem Zug sitzen, so wie wir jetzt, oder man kann in einem Zug eine Flasche Wein leer trinken oder einen Schnaps oder was auch immer. Damit kokettierst du ja dann auch. Wenn es dieses, sag ich mal, Bedürfnis, diesen Zwang überhaupt nicht gibt zu schreiben, wie motivierst du dich zum Schreiben?
Ich nenne die letzten beiden Beispiele. Mein letzter Roman, den habe ich nach 9 Jahren Romanpause geschrieben, Die spürst du nicht. Da hatte ich ein mir selber brennendes Thema in mir. Das ist eine Flüchtlingsgeschichte. Auch da kommt es wieder aus meinem eigenen Erleben, weil wir uns auch um minderjährige Flüchtlinge kümmern. Und ich die Idee hatte, na, was passiert eigentlich, wenn in bekümmerten Händen so einem Kind etwas passiert? Wie geht man damit um? Wie ist das in unserer Gesellschaft oder wie viel ist hier überhaupt verlogen dran an dieser Hilfebedürftigkeit gegenüber Flüchtlingen? Ne? Das war ein Thema für mich. Da hat mich das Thema gereizt und dann bin ich auf eine schreiberische Form gekommen, nämlich das ein bisschen journalistisch zu machen mit Zeitungsberichten, mit Postings. Das war mir ein besonderes Bedürfnis. Also da war der Reiz dann plötzlich da. Ja? Und beim letzten Roman war es so, da habe ich mir gedacht, jetzt wird wieder eine lange Pause entstehen, schätze ich einmal, ja. Weil mir der zweite Teil, die Vermarktung des Buches, wie soll man sagen, ich will nicht sagen, keinen Spaß mehr macht, aber das ist der weniger schöne Teil. Also es ist schon das Schöne, wenn man an einem Buch dran ist und überhaupt, wenn man es zu Ende bringt, also das Buch fertig zu machen, das ist was Schönes. Der Teil 2, der dann oft zeitlich verschoben, erst ein halbes Jahr später oder was beginnt, der wird mir immer mühsamer. Der Umgang mit meinen Berufskollegen, also ich bin ja auch ein Journalist gewesen, lange Zeit, also die Medien, dann die Vermarktung, dann Lesungen und so weiter, das ist schon sehr anstrengend. Aber beim letzten Buch war es dann so, dass ich so eine Phase gehabt habe, wo ich irre Lust gehabt habe, wieder zu schreiben. Ich wollte selber einen Spaß haben. Darum habe ich auch schon einmal in Interviews gesagt, das ist so mein egoistischstes Buch bisher, weil ich einfach große Freude dran gehabt habe. Ich habe so eine Formulierungslust. Die Handlung, das Thema ist dann für mich irgendwie zweitrangig oder drittrangig. Mir geht es um jeden Satz, um jede Formulierung. Und das lohnt sich dann, ja.
Es lohnt sich in der Tat, es lohnt sich auch, das neue Buch zu lesen, auch den Vorgänger, Die spürst du nicht, habe ich auch gerade gehört als Hörbuch. Und ich habe jetzt bei dem letzten Buch mehrfach laut gelacht, und weil du sagst Spaß. Ich bin auch schmunzelnd über die eine oder andere Formulierung gestolpert, wie zum Beispiel bei Podcasts. Da sagst du, das ist ein phonetischer Leckerbissen und das schon allein dieses Pott und vergleichst es dann mit Ruhrpott. Wie stehst du zu diesem Medium?
In kritischer Distanz, sage ich jetzt hier im Podcast. Ich muss zugeben, dass ich bin schon so einer, da merke ich, dass ich alt bin oder alt geworden bin. Ich will diese technischen Fortschritte nur noch bedingt mitgehen. Ja. Also Podcast, das gab es vor 10, 15 Jahren, gab es für mich, wie gesagt, es gab wahrscheinlich schon Podcasts, aber ich wusste noch nichts davon. Das ist wirklich plötzlich da und ohne jetzt zu viel von meinem Buch zu verraten, aber es geht schon auch darum, dass ich das Gefühl habe, dass manchmal der Podcast schon das Kommando übernommen hat und schon wichtiger ist als das Werk, das vielleicht hier besprochen wird. Es geht also mehr um dieses Gespräch, ja, und das ist so eine Entwicklung, die man auch also in den Medien gut verfolgen kann, dass man sich einfach nur hinstellt vor eine Kamera oder in ein Mikrofon hineinspricht und das ist es. Das ist dann die Authentizität, das ist das Echte, das wollen die Leute wissen und da sagt man dann auch Dinge, die man in der Kunst, in welcher Art auch immer man sie betreibt, wahrscheinlich so nicht sagen würde. Es ist viel direkter und es ist gerade aus einem heraus, aus dem Bauch heraus.
Hat ja auch was mit Demokratisierung in Anführungsstrichen von Medien zu tun. Also früher war es ja so, wir, die Journalisten oder die Schriftsteller, waren die Gatekeeper. Wir haben Entscheidungen getroffen, was wählen wir aus und bieten wir im Schaufenster an. Das hat sich ja total verändert. Dadurch wird plötzlich alles gleich wichtig. Aber es ist ja auch eine Chance da drin. Also meine Ursprungsidee von Podcast war zum Beispiel, zwei Männer unterhalten sich mit sehr viel nicht herausgeschnittenen Äs über mäßig interessante Dinge und das in grottenschlechter Tonqualität. Das war so meine Ursprungsidee von Podcast. Das war ja früher auch so. Mittlerweile hat sich das ja total professionalisiert. Also man kriegt für schmales Geld doch eine ganze Menge gutes Equipment und auch die Podcasts werden mittlerweile besser. Aber klar, also wenn in meinem Kontext Radio Leute von Podcast reden, dann denke ich, na gut, das ist halt Radio, aber Podcast klingt halt hip.
Ja, aber ich bin, vielleicht ist es auch deshalb, weil ich bis auf Nachrichten und wirklich also Aktuelles, das momentan einen Menschen wie mich bewegt, Politik etc., wenn das nur eine Plauderei ist, da denke ich, das muss ich mir nicht anhören, ja, auch wenn es durchaus unterhaltsam sein mag. Da höre ich dann, wenn ich höre, dann höre ich doch lieber Musik. Das ist einfach was anderes, das ist konservativ, das hat wenig mit Worten zu tun. Also richtige, gute Podcasts klingen so, als würden wirklich die Unterhaltungen so nebenbei im Wohnzimmer stattfinden. Und da bin ich lieber fürs Wohnzimmer. Also da bleibe ich lieber unter meinen Freunden und wir reden und das hört dann zwar niemand, aber es ist vielleicht auch besser so. Ja.
Ich finde ja nicht, also du hast ja eine Menge zu sagen. Insofern danke, dass wir jetzt miteinander hier im Zug fahren und daraus ein in Anführungsstrichen Podcast wird. Aber ist ja auch eine Form, also viele Autoren, Autorinnen mögen genau dieses Format, weil sie sagen, aha, wir gehen irgendwo hin, wir bewegen uns irgendwo hin und dann werden die Gespräche auch anders.
Ja, also da muss ich auch ein Kompliment machen. So eine Art von Unterhaltung, wo man wirklich das Gefühl hat, man muss nicht nachdenken und muss sich nicht anstrengen dabei, sondern man redet halt einfach, was man jetzt so denkt und glaubt und fühlt. Das ist schon angenehm. Also das ist dann schon auch die Kunst oder die Gabe des Interviewers sozusagen. Also ich kenne viele Interviews und ich habe auch selber viele gegeben, wo ich schon selber beim Interview merke, das bin eigentlich gar nicht ich, der da jetzt redet, sondern jetzt hole ich mir da von irgendeiner Hinterstube aus dem Gehirn etwas hervor, das mir selber gar nicht so wichtig ist, aber das Wichtige sage ich ihm gar nicht, weil der fragt mich ja auch nicht danach.
Da hast du ja auch so ein bisschen Medienkritik untergebracht in deinem Roman. Wie hast du es genannt? Die fünf Teufelchen oder so ähnlich, ne? Die fünf Fragen.
Die grausamen fünf, ja. Die grausamen fünf, das sind, also, wer Bücher schreibt, der wird diese Fragen alle kennen. Sie sind gar nicht grausam. Also da muss ich schon sagen, da unterscheide ich mich von meinem Protagonisten Brünhofer. Das Grausame an diesen Fragen, ich kann sie auch noch schnell aufzählen, bitte. Wie kommt man auf die Ideen für seine Bücher? Zweitens, wo schreiben sie, wenn sie schreiben und warum dort? Drittens, schreiben sie, wenn ihnen was einfällt oder schreiben sie gezielt wie im Büro? ist der Roman autobiografisch? Und fünftens, wer sind Ihre Lieblingsautoren? Das sind Fragen, die kommen halt einfach immer wieder. Und die Fragen selber sind berechtigt, das wollen die Leute einfach wissen. Das Problem ist nur, dass man immer wieder diese gleichen Fragen beantworten soll und es einem aber selber langweilig ist, sie immer gleich zu beantworten. Jetzt, also bei den Büchern bin ich sowieso, da sage ich immer was anderes, was wer meine Lieblingsbücher und Autoren sind. Autobiografisch ist an sich, also die Frage erübrigt sich, weil jedes Buch, für mich ist auch autobiografisch, wenn man sich in eine Figur, die man gar nicht selber ist, so gut hineindenken kann, dann ist das ja auch ein Teil von einem. Also natürlich gibt es autobiografisch, autobiografischer und am autobiografischsten. Und dieses letzte Buch von mir ist sicher das autobiografischste. Aber im Grunde erübrigt sich die Frage, weil man, wie gesagt, weil das alles in einem drinnen ist, egal welche Figur. Und außerdem ist es auch gar nicht so interessant. Mich wundert immer, warum die Leute wissen wollen, wie es einem selber bei dem Buch gegangen ist. Das viel Wichtigere ist ja, wie es den Figuren geht. Also man denkt immer, bitte nicht von mir reden, da die Figuren sind ja eh da.
Also ich habe jetzt mal überlegt, als du es aufgezählt hast, die fünf Grausamkeiten, ich glaube, die haben wir gekonnt umschifft, oder?
Ja, richtig. Ja.
Nur zu den Büchern. Ich habe eins gelesen jetzt von Sascha Filipenko, der ehemalige Sohn. Das ist das Buch, belarussischer Autor. Ich fand den Plot so toll. Eigentlich eine ganz simple Idee. Es gibt einen jungen Franzisk, der spielt Cello, bereitet sich vor für die Aufnahmeprüfung am Konservatorium. Geht zu einem Rockkonzert, es gibt einen Platzregen, alle flüchten in die U-Bahn, die Polizei hat die Eingänge verrammelt, es gibt Panik, die Leute treten sich tot, 54 Tote, er fällt ins Koma und liegt 10 Jahre im Koma. Und ich fand sehr lustig, er wacht auf und versucht sich wieder neu zu orientieren und sagt er, Belarus ist super für Koma-Patienten. Es hat sich nichts verändert in den letzten 10 Jahren.
Okay, aber das klingt sehr. Ist es unterhaltsam oder wie würdest du sagen?
Also ich würde sagen, tragikomisch, aber schon auch so typisch osteuropäisch absurd. Und so eine Art Romane mag ich sehr.
Ich habe gestern einen Roman ausgelesen, der mir wirklich gut gefallen hat. Vielleicht wirst du ihn eh auch kennen. Ninchhof heißt er, von Johanna Seebauer. Ich muss sagen, ich habe auch einen persönlichen Bezug, weil ihr Vater war ein Kollege von mir, der ist leider voriges Jahr verstorben. Ein toller, gescheiter, witziger Mensch. Und ich kenne sie selber nicht persönlich. Sie muss um die 30 Jahre alt sein, lebt, glaube ich, in Hamburg jetzt. Aber sie dürfte auch was vom Papa haben. Was mir an dem Buch so gefällt, es ist unterhaltsam, es ist eine skurrile Idee. Die Idee ist, dass ein burgenländisches Dorf von der Landkarte verschwinden, nicht nur von der Landkarte, verschwinden will. Oder es gibt zumindest hier die Oblivisten, es gibt hier eine Gruppe von Menschen, die die Ortstafeln wegräumt und die dafür sorgen will, dass dieses Dorf ausstirbt. Und was mir so gefallen hat, ist, es ist ein unterhaltsamer Roman und er hat noch, und das ist der Jugend sozusagen anzurechnen, der Jugend der Autorin, er hat so was Positives, sie mag alle Menschen, die machen verrückte Dinge, es ist auch nicht alles ganz logisch, aber es ist ja ganz egal. Aber dieses Schwungvolle in dem Buch hat mir so gut gefallen. Also das wäre eine heiße Empfehlung von mir.
Die nehme ich gerne auf und jetzt verrate ich dir was. Ich war mit Johanna Seebauer für Orte und Worte auf Safari mit dem Auto unterwegs auf der Suche nach Ninchhof. Wir sind einen Tag im Burgenland rumgefahren und es war ein ganz, ganz toller Tag. Also ich mag sie auch sehr und wir haben uns auch sehr gut verstanden und hatten wirklich einen tollen Tag und das war auch eine schöne Folge, also wirklich lustig.
Das ist witzig, ja. Es gibt eh so viel Negatives und für mich ist es so, ich möchte wirklich auch die Unterhaltungsliteratur hochhalten, die noch immer, glaube ich, im Wert ein bisschen unterschätzt wird, aber nicht bei den Lesern, eher bei den Kritikern. Und es tut schon ganz gut, skurrile, humorvolle Bücher zu lesen. Es tut der Seele gut.
Nächster Halt, Greifenstein-Eisenberg.
Weil du von Struktur gesprochen hast, ich habe mich auch so ein bisschen beschäftigt mit Schreiben und Schreibwerkzeugen und bin da so auf Schreibsoftware gestoßen, wo man so plotten kann, wo man Timelines entwickeln kann mit den Figuren, und das Programm checkt dann, ob man auch logisch ist in der Timeline und so. Nutzt du solche Hilfsmittel?
Nein, also wie gesagt, ich bin, alles, was bei mir kompliziert ist, stresst mich ungemein. Also das beginnt ja schon, wenn irgendwie das am Computer nicht funktioniert und man irgendwelche Cookies nicht geöffnet hat oder wenn es da Probleme gibt. Ich will mich mit diesen Dingen wirklich nicht beschäftigen. Also auch schon in der Schule, also ich habe mich über Mathematik ganz gut hinweg arbeiten können, aber immer nach Schema. Es muss bei mir immer alles nach Schema gehen. Also wenn ich hier etwas sozusagen logisch zu bewältigen habe, dann stehe ich vor Problemen.
Dein nächstes Projekt? Hast du schon eins im Kopf oder lässt du es mal kommen?
Nein, ich hab's noch nicht. Es ist ja, dieses Projekt ist ja doch eigentlich, wie gesagt, ich könnte es schon zur Seite legen, weil ich habe alles getan, aber es kommen jetzt noch viele Lesungen, es kommt eine Deutschlandreise. Ich bin in Köln bei der Litkolon und bei der Leipziger Buchmesse und werde das Buch vorstellen. Das heißt, das Buch ist sozusagen noch neu und der Verlag will auch noch viel davon verkaufen und ich gönne es ihm auch und ich freue mich auch. Ich kann mich über Bestsellerlisten so freuen wie über Fußballtabellen, wenn ich sie lese. Es ist wirklich schön, im Ranking der Bestsellerlisten ganz oben zu sein, aber ich sage das mehr aus sportlichem Ehrgeiz als aus sonst irgendwas.
Wo stehst du gerade in der Tabellenliste?
Also bei der Spiegel-Bestsellerliste diese Woche Platz 3. Also es schaut wirklich sehr gut aus und es ist, wir sind recht erfolgreich unterwegs.
Dann freuen wir uns mit dir. Vielen Dank.
Danke, danke. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Da gehen wir noch auf einen Kaffee.
Ja, gerne. Ja.
Das ist nur die Frage, wo.
Stefan und Daniel Glattauer unterwegs im Zug. Wie war denn deine Reise?
Ja, sehr angenehm, kann ich sagen. Offenbar für uns beide auch. Ich habe mir vorher überlegt, kann ich diesen Herrn Bestseller-Autor ums Duzen bitten? Und am Ende war das überhaupt kein Problem. Der war total locker. Und er hat mir erzählt, dass er eigentlich Interviews hasst. Das Vorgeplänkel und dann geht's los und dann muss er irgendwas Schlaues, Akademisches sagen. Ihm hat das Plaudern im Zug total gefallen und mir auch und allen, die Orte und Worte hören, hoffentlich auch.
Ja, dabei war er doch mal selber ein Journalist, oder? Er kennt das doch mit dem Fragenstellen.
Ja, stimmt. Er hat 20 Jahre lang als Gerichtsreporter für den Standard gearbeitet, eine liberale Tageszeitung in Wien. Etwas davon merkt man auch im Vorgängerroman, die spürst du nicht. Da geht es um eine Flüchtlingsgeschichte und einen Prozess. Die Karikatur eines Anwalts taucht da auf und ich habe das Buch auf der Zugfahrt von Berlin nach Wien als Hörbuch gehört. Die Personen, auch die, sind so gut gezeichnet, das geht einem richtig nah. Mir standen wirklich die Tränen in den Augen. Daniel Glattauer, kann ich sagen, der berührt mich tief mit seinen Büchern. Und das ist wirklich das Beste, was man über einen Autor sagen kann. Übrigens auch ein dickes Lob an den Verlag, in diesem Fall Dumont. Sie werben für das Buch in einem Zug in Form eines Zugtickets und dem Rezensionsexemplar, da waren so Beziehungskarten beigelegt, also mit so Fragen, die man sich stellen kann, um die Beziehung auszuloten, am Leben zu halten. Also wirklich eine tolle Idee.
Im Dumont Verlag ist also das neue Buch von Daniel Glattauer erschienen, In einem Zug. Es hat 208 Seiten und kostet 24 Euro.
Und Orte und Worte fahren pünktlich jeden Donnerstag ab auf dem Online-Gleis ARD Audiothek zum Beispiel.
Oder auf dem linearen Gleis bei Radio 3, immer samstags um kurz nach 18 Uhr. Und sonntags bei RBB 24 Inforadio, früh um kurz nach 6 und um 10:30 am Vormittag. Ich sag tschüss, ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Stefan Oscher, Zug fährt ab, ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.